Heute ist Erntedank. Und beim Erntedank steht die Dankbarkeit im Vordergrund. Die Dankbarkeit. Wir wollen wertschätzen, dass wir überhaupt was haben. Weil vieles ist so selbstverständlich für uns. Die vollen Supermärkte, die günstigen Lebensmittel, das leckere Fleisch, was überall ist. Es ist alles selbstverständlich. Ich finde auch so, dass man jedes Jahr dieses exotische, also das ganze Jahr über fast so exotisches Gemüse kaufen kann. Ich glaube, früher hat man den ganzen Winter über Kohl gegessen, so vereinfacht gesagt. Und das, was man eingekocht hat, ne, das, was man vorbereitet hatte. Und heute kann man alles frisch kaufen. Dafür können wir einfach dankbar sein. Ich meine, das macht auch Probleme, so dieses billige Fleisch. Ich meine, die Äpfel, die mit dem Flugzeug aus Neuseeland hier bei uns einfliegen, das ist auch nicht so ganz unproblematisch. Aber einfach erstmal können wir dankbar sein für den Luxus, den wir in unserem Land haben. Ich fühle mich manchmal so schlecht, weil es uns hier in Deutschland so, wenn wir uns mit Menschen in anderen Erdteilen vergleichen, geht es uns in Deutschland schon sehr gut. Und deshalb fühle ich mich manchmal schlecht, einfach weil wir so gute Lebensmittel haben, weil in unserem Land alles so gut funktioniert. Und in anderen Ländern, andere Menschen, die haben noch nicht mal sauberes Trinkwasser. Und wir drehen einfach einen Hahn auf und können uns noch entscheiden, ob wir warmes oder kaltes Wasser wollen oder irgendwas dazwischen. So. Aber das ist eigentlich wunderbar, dass wir das haben. Eigentlich ist es wunderbar. Und auch wenn wir so die Millionen und Milliarden Menschen nicht vergessen dürfen, die das nicht haben, können wir trotzdem dankbar sein für das, was wir haben. Mir ist dazu ein Text von Dietrich Bonhoeffer wichtig geworden, der in unserem Gesangbuch auch abgedruckt ist. Bonhoeffer schreibt: Man soll Gott in dem finden und lieben, was er uns gerade gibt. Wenn es Gott gefällt, uns ein überwältigendes irdisches Glück genießen zu lassen, dann soll man nicht frömmer sein als Gott und dieses Glück durch übermütige Gedanken und Herausforderungen und durch eine wild gewordene religiöse Fantasie wurmstichig werden lassen. Gott wird es dem, der ihn in seinem irdischen Glück findet und ihm dankt, schon nicht an Stunden fehlen lassen, in denen er daran erinnert wird, dass das Irdische nur etwas Vorläufiges ist und dass es gut ist, sein Herz an die Ewigkeit zu gewöhnen. Das sind gute Sätze, aber auch ein bisschen kompliziert. Im Grunde sagt Bonhoeffer: Lasst uns dankbar sein und das Glück genießen. Redet euch selbst nicht alles schlecht, sondern nehmt es dankbar aus Gottes Hand. Es bleibt noch genug, was Gott sonst von euch fordert. Übt euch in Dankbarkeit. Dankbarkeit ist eine Sache des Herzens, finde ich. Also wir müssen auch nachdenken, wir müssen auch den Kopf einschalten und darüber nachdenken, wie diese Tiere gelebt haben, deren Fleisch wir essen, wie eben die Menschen in anderen Teilen der Erde leben, wie die Menschen leben, die uns den Kaffee machen, die diese Früchte für uns pflücken. Darüber müssen wir uns Gedanken machen, aber darüber wollen wir nicht das Herz vergessen. Das Herz und die Dankbarkeit. Dankbar ist, wenn wir eine warme Brust bekommen, wenn wir so eine herzliche Verbindung herstellen zu den Dingen, die uns satt machen. Das sind Lebensmittel, das sind nicht einfach Dinge, das sind Lebensmittel. Es gibt noch ein zweites Stichwort für Erntedank, das ist neben Dankbarkeit, ist das Genuss. Genuss. Können wir überhaupt genießen? Ich glaube, in unserer mennonitischen, auch in der protestantischen Tradition, da ist Genuss nicht das Wort, das einem als erstes einfällt. Sondern oft, glaube ich, sind Worte wie Disziplin und Gehorsam werden viel öfter genannt als Schönheit und Genuss. Zuweilen, manchmal spürt man, finde ich, so in der Theologie so eine richtige Angst davor. Aus Angst davor, hochmütig zu werden oder eitel zu werden, redet man lieber gar nicht über Schönheit. Und aus Angst davor, überschwänglichen Luxus zu feiern oder Maßlosigkeit irgendwie hochzustellen, aus Angst davor kommt der Genuss einfach viel zu kurz. Aber Erntedank hat sehr viel mit Genuss zu tun. Das hat sehr viel damit zu tun, wie wir unsere Sinne gebrauchen. Genuss hat sehr viel mit den Sinnen zu tun. Wir betasten mit den Händen, wir schmecken mit den Lippen, wir riechen mit der Nase. Und in Deutschen sagt man ja auch, die Augen essen auch mit. Die Augen essen mit, ja, weil sie alles so aufnehmen und weil das die Art und Weise, wie etwas angerichtet ist und wie es auf uns wirkt, das hat etwas, eine Bedeutung dafür, was wir schmecken und was wir aufnehmen. Und ich finde auch so, die Zunge und der Mund, die fühlen ja auch. Also ob ein Essen schmeckt oder nicht, das hängt ja auch sehr davon ab, wie man das im Mund fühlt. Also zum Beispiel finde ich, etwas Knuspriges ist ja meistens auch sehr lecker. Nehmt mal zum Beispiel so ein Wiener Schnitzel. Wenn es gut ist, ist es außen knusprig und innen saftig. Und dann ist es sehr, sehr lecker. Das ist eine gute Kombination. Auch eine Tomate, die ist außen knackig und innen ist sie sauer oder so ein bisschen süßlich manchmal schon. Ne? Das ist lecker. Das können wir mit allen Sinnen genießen, so eine Tomate. So, wir könnten uns das alles so schön einteilen. Also, wir haben den Kopf, haben wir zum Nachdenken, das Herz für die Dankbarkeit, die Sinne zum Genießen. Und wenn wir wollen, können wir natürlich so weitermachen. Wir haben die Hände, haben wir zum Helfen, auch zum Anpacken. Wir haben die Füße, um für den Frieden Gottes eine Extrameile zu gehen. Aber um den Frieden, da reden wir das andere Mal wieder drüber. Heute reden wir über Genuss. Heute gehen wir über Dankbarkeit und Genuss. Und der Predigt, und das machen wir deshalb, weil der Predigttext heute sehr sinnlich ist. In dem Predigttext heute kommen sehr viele Früchte und Gewürze drin vor. Und ihr werdet merken, es geht mehr als nur um das Gemüse. Ich lese euch aus dem Hohelied Salomos. Es ist wie ein Gespräch zwischen Braut und Bräutigam, ja? Die sich die ganze Zeit sehr reizende Sachen sagen. Er sagt: Meine Braut ist ein Garten voll erlesener Pflanzen. An Granatapfelbäumen reifen köstliche Früchte. Herrlich duften die Rosen und die Blüten der Henna, Narde, Safran und Kalmus, alle Weihrauchgewächse, Zimt und Aloe, Myrrhe, alle Arten von Balsam sind im Garten zu finden. Eine Quelle entspringt dort mit kristallklarem Wasser, das vom Libanon herkommt, aber noch sind mir Garten und Quelle verschlossen. Darauf sagt sie: Kommt doch, ihr Winde, durchweht meinen Garten, Nordwind und Südwind erweckt seine Düfte. Komm, mein Geliebter, betritt deinen Garten. Komm doch und iss seine köstlichen Früchte. Er sagt wieder: Ich komme in den Garten zu dir, meine Braut. Ich pflücke die Myrrhe, die würzigen Kräuter, ich öffne die Wabe und esse den Honig, ich trinke den Wein, ich trinke die Milch. Esst, Freunde, auch ihr, berauscht euch an der Liebe. Wusstet ihr, dass es in der Bibel solche poetischen Texte gibt? Vielleicht würden manche von euch auch sagen, solche schlüpfrigen Texte. Denn es geht ja ganz offensichtlich um eine Frau und einen Mann. Und darum, dass die beide aneinander und miteinander ganz viel Freude haben. Er sagt von seiner Braut, sie sei ein wundervoller Garten, ein Paradiesgarten voll besonderer Früchte, voll verlockender Düfte. Und sie sagt zu ihm: Komm in deinen Garten, Geliebter. Mit anderen Worten, nimm dir von den Früchten und tu damit nicht nur dir etwas Gutes, sondern uns beiden. Genieße mich und ich will dich genießen. Lass uns alles andere vergessen und ganz in den Düften aufgehen, in den Genüssen verschwinden. Als wären wir in einem Rausch, als wüssten wir von nichts anderem, außer von dir und von mir. Als hätten wir nichts anderes, außer dich und mich. So viel Erotik und Sex sind wir gar nicht gewohnt von der Kanzel, oder? Es fühlt sich ein bisschen seltsam an, jetzt hier darüber zu sprechen. Für mich ist es auch seltsam. Weil von früher ist man, glaube ich, gewohnt, dass man überhaupt nicht über Sex redet oder überhaupt nicht über das redet, was sich zwischen Mann und Frau abspielt, oder? Und wenn etwas darüber gesagt wurde, vielleicht auch hier von der Kanzel, dann war es immer eher abwehrend, dann war es immer disziplinierend, immer Vorsicht vor den Trieben, Vorsicht vor diesen Genüssen. Es könnte dabei etwas passieren, was man nicht will oder was falsch ist. Ja, und das kommt auch aus der Bibel raus, weil in der Bibel haben wir auch solche Texte, die entweder gar nicht darüber sprechen. Also vielleicht kennt ihr den Schöpfungsbericht. Da steht: Adam erkannte Eva. Und danach war sie schwanger. Und da fragt man sich, was ist da passiert? Also waren das 3 Sekunden oder was haben die da gemacht? Adam erkannte Eva. Oder, ja, die hatten Sex miteinander und das Ganze hat nur 30 Sekunden gedauert oder so und dann war sie schwanger, keine Ahnung. Also, oder es gibt natürlich auch in der Bibel Texte, die reden über die andere Seite von Genuss und Sexualität, nämlich auch über Gewalt und über das, was da schief gehen kann. Darüber gibt es in der Bibel auch viele Texte. Und das ist so, weil eben das in der Wirklichkeit auch so ist. Also die Bibel, die spiegelt auch etwas von der Wirklichkeit. Es ist kein idealistisches, kein Buch über eine Welt, wie wir sie hätten, das ist sie auch. Aber sie ist auch ein Buch über die Realität, wie sie eben gerade ist. Und außerdem Hohelied Salomos im Alten Testament gibt es nur wenige Texte, in denen Sexualität und körperliche Liebe so richtig gefeiert wird. In dem das so richtig genossen wird. Deshalb, ich sage, zum Glück haben wir dieses wunderbare sinnliche Buch, denn es sagt uns ganz allgemein, unabhängig jetzt von dem, was zwischen zwei Menschen Besonderes passiert, es sagt uns ganz allgemein, dass es gut ist, unsere Sinne zu benutzen, dass es schön ist, zu genießen. In unserem Text kommt Gott ja überhaupt nicht vor. Oder habt ihr, ich habe nichts gehört von Gott. Das kann aber nicht heißen, dass Gott mit Sex nichts zu tun hat. Denn gerade darum ist ja das Hohelied Salomos in die Bibel aufgenommen worden. Die Bibel ist ja nicht einfach vom Himmel gefallen, sondern sie ist eine Sammlung von heiligen Schriften. Sie ist sowieso ein Bücherregal und nach kamen da immer mehr Bücher in dieses heilige Bücherregal hinein. Und irgendwann wurde eben auch das Hohelied Salomos in dieses heilige Bücherregal gestellt und seither ist es eben auch ein Buch über Gott. Es ist ein Buch über Gott und Genuss. Es ist ein Buch, in dem zwei mit allen Sinnen genießen. An Granatapfelbäumen reifen köstliche Früchte. Herrlich duften die Rosen und die Blüten der Henna. Nardel, Safran und Kalmus, alle Weihrauchgewächse. Zimt und Aloe, Myrrhe, alle Arten von Balsam. Also für mich sind viele von diesen Gewürzen fremd. Und deswegen wenn ich das so lese, dann werden in mir keine Bilder wach, ne? Ich glaube, wenn man vor 2000 Jahren jemand diesen Text gelesen hätte, dann wäre sofort was im Kopf entstanden, sofort irgendwelche Bilder, sofort irgendwelche Düfte gekommen. Ich glaube, für mich war zum Beispiel, als ich vorher über dieses Wiener Schnitzel, als ich das schon aufgeschrieben habe, ist mir schon das Wasser im Mund zu lang gelaufen, ne? Weil das ist etwas, was man kennt und was man gern hat. Und damit bei uns irgendwie so Bilder im Kopf entstehen, müssten wir zum Beispiel an Weihnachten denken zum Beispiel, ne? Müssen wir dran denken, an die Kälte draußen und die Wärme drinnen, an das Plätzchenbacken, an die Düfte, die dann aus der Küche kommen, an die Kinder, die dann solche Augen bekommen, wenn sie irgendwie ein Geschenk aufreißen, an die Sonne draußen, wie sie im Schnee glitzert und so. Das sind Bilder, so, bei denen wird bei mir was wach. Oder wenn wir weitergehen, wir gehen in den Frühling. Frühling ist auch sowas, da wird auch was in mir wach. Das verbinde ich so mit wenn auf einmal die Luft nicht mehr kalt ist, sondern wenn auf einmal die Luft warm ist und wenn auf einmal die Blüten irgendwo, überall die Blumen rauskommen und man sieht überall diese Farben und auf einmal, es ist wie wenn die Sinne wieder neu, man ist im Winter so grau und in sich selbst verzogen und der Frühling ist, wie wenn die Sinne endlich mal wieder was zu tun bekommen und endlich kann man sie mal wieder einsetzen und kann was mit ihnen machen. Und im Herbst jetzt, das ist eben nur teilweise beglückend, ne? Der Herbst, obwohl er auch sein Glück hat. Ich war in der Laube bei Freunden und es war dieser Moment, ich stand oben im Birnbaum und die hatten ein Feuer angemacht, um Stockbrot zu machen und dieser Rauch wehte so ein bisschen an mir vorbei. Die Kinder haben die ganze Zeit in diesem Garten gespielt. Die Mamas haben sich unterhalten und Stockbrot gemacht. Also das war so ein Moment in der Natur, ein Moment für die Sinne. Und ich erzähle euch jetzt diese ganzen Geschichten, versuche euch ein bisschen anzuregen, weil es genau darum geht. Es geht um nichts anderes in dieser Predigt, als unsere Sinne zu benutzen, als offen zu sein für das, was sich um uns regt und was um uns passiert. Das Hohelied Salomos ist ein Buch über Gott und Genuss. Es ist aber natürlich auch ein Buch über Gott und Sex. Es geht um zwei Menschen, die miteinander Liebe machen. In unserer Gesellschaft, in der Werbung oder in den Filmen ist Sexualität, ist Körperlichkeit meistens so aufdringlich, ne? Es springt einem so ins Gesicht. Es ist nicht, Es ist nicht so, es hat nicht dieses Spielerische, so wie die darüber reden, über Garten, über Früchte, über Düfte. Das hat etwas Spielerisches, etwas Leichtes, etwas Suchendes, geduldig Genießendes. Die machen sich so seltsame Komplimente und Bilder aus der Natur und so. Es ist alles so indirekt, ja. Und wir haben oft eher dieses Aufdringliche, dieses Aufgesetzte. Was an dem Buch natürlich brisant ist, dass der Name Gottes fehlt. Also was hat dieser Text eigentlich mit Gott zu tun? Die früheren Bibelausleger haben immer gesagt, dieser Text bezieht sich auf unsere Beziehung mit Gott. Es ist ein großes Bild, also diese Beziehung, die da zwischen Mann und Frau geschildert wird, das ist ein großes Bild für die Beziehung der Menschen mit Gott. Also es geht nicht um die erotische Beziehung zwischen zwei Menschen, sondern es geht um die erotische Beziehung mit Gott. Also quasi die Gemeinde sagt, so wie die Braut sagt, kommt doch ihr Winde, durchweht meinen Garten, Nordwind und Südwind erweckt seine Düfte. Komm, mein Geliebter, betritt deinen Garten. Komm doch und iss seine köstlichen Früchte. Ich weiß nicht, ob ihr darauf gekommen wärt, das jetzt auf die Beziehung mit Gott zu deuten. Also wenn ich mit Gott spreche, dann sage ich ganz selten, komm mein Geliebter. Ganz selten wirklich. Und viel von meinem Glauben findet tatsächlich im Kopf statt bei mir. Ja? Es ist ein Nachdenken, es ist ein Suchen von vernünftigen Gedanken, es ist ein, auch wenn ich Entscheidungen, persönliche Entscheidungen habe, dann gehe ich diese Sachen durch, wenn ich Geschichten erlebe und so. Aber dieser Text, und deswegen ist er bestimmt in unserer Bibel, der ermutigt uns zu einer körperlichen Beziehung mit Gott. Dieser Text sagt zu uns, fühl doch mal deinen Glauben. Fühl ihn doch mal mit allen Sinnen. Spürst du etwas von der Energie deines Glaubens? Spürst du die Wärme des Glaubens? Siehst du die Schönheit Gottes auch um dich herum mit deinen Augen? Hast du deine Ohren sensibel gemacht für die zarten Geräusche der Liebe? Hast du das Gute, schmeckst du das Gute, das Gott auch dir gibt? Und der Text sagt auch, berühre doch mal die Menschen, die dich umgeben. Deine Geschwister, die Gott neben und um dich gestellt hat. Glauben ist nicht nur was für den Kopf, sondern es ist etwas zum Genießen für alle Sinne. Esst, Freunde, auch ihr und trinkt euren Wein, berauscht euch an der Liebe. Das ist nicht nur die Liebe zwischen zwei Menschen, das ist die Liebe auch, die Gott uns schenkt. Das ist eine Liebe, die weiter ist als diese besondere Liebe, die zwei Menschen zueinander haben. Unser Gott ist ein Gott der Sinne, ein Gott des Genusses. Es ist nicht so wie dieser griechische Gott Bacchus, den wir jetzt so in der Weinfestzeit auch immer wieder sehen. Das ist ein Gott des Rausches. Das ist ein Gott der Maßlosigkeit. Unser Gott ist ein Gott der spielerischen Liebe und der sinnlichen Zweisamkeit. Aber er ist auch ein Gott der Sehnsucht. Er ist auch ein Gott des Wartens. Denn Genuss ist immer auch begrenzt. Es ist immer ein begrenzter Genuss. Und genauso wie zur Liebe gehört auch zum Genuss die Sehnsucht nach mehr. Und diese Sehnsucht nach mehr, die kann oft nicht gestillt werden. Es gibt immer eine Grenze dafür, für den Genuss. Es gibt einen Moment, da ist es vollkommen. Da habe ich das Schnitzel auf der Zunge und dann bin ich in einer anderen Welt. Aber im nächsten Moment ist der auch schon wieder vorbei. Und dann beginnt vielleicht die Sehnsucht oder die Verletzung. Oder dann kommt die Leere und der Schmerz. Und das will ich jetzt zum Schluss nochmal sagen. Auch da ist Gott da. Gott ist nicht nur im Genuss, sondern von vornherein ist Genuss, hat auch Genuss eine Grenze. Und auch wenn in der Zeit nach dem Genuss, wenn die Leere kommt oder wenn der Schmerz kommt oder die Sehnsucht, dann ist Gott da auch da. Gott liebt den Genuss mit allen Sinnen, aber auch ohne Genuss ist Gottes Liebe vollkommen. Amen. Wir halten einen Moment der Stille.